Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Ja, wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern
gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste.
Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit.
Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe. Heiligstes Herz Jesu, erbarme dich unser, unbeflecktes Herz Marie, bitte für uns. Heiliger Josef, bitte für uns. Heiliger Pius X, Heiliger Maximilian Kolbe, ihr heiligen Schutzengel, wachet über uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Wir durften bereits ein kleines Stück Weg gehen in unseren Betrachtungen, die uns mit dem unbefleckten Herzen Mariens verbinden sollen und uns anspornen sollen, von nun an wirklich von Herzen den Sinn, den tieferen Sinn unseres Lebens zu erkennen, der nicht darin besteht, auf der Welt herumzufahren, zu essen und zu trinken, denn morgen sind wir tot, sondern auch nicht irgendwie einfach nur ein bisschen Geld zu sammeln, schaffe Häusle baue und sonst irgendwelche Dinge in dieser Welt zu tun, sondern hinter dem Allen und durch das alles muss der große die große Sendung, wir glauben an unsere Sendung stehen. Und diese Sendung steht darin, dass die Mutter Gottes uns anruft, uns bittet und uns anfleht, wie ein Bettler vor uns steht und uns bittet, bitte hilf mir, ich brauche Werkzeuge. Ohne die kann die Brücke nicht gebaut werden zwischen meinem Herzen, das alle Gnaden der Bekehrung und der Heiligung für alle Menschen in sich enthält, und diesen Menschen. Das ist der Wille Gottes. Und deshalb möchten wir diese flehentliche Bitte unserer lieben Frau wirklich in uns aufnehmen. Und das können wir nur dann, wenn wir wirklich in ihr Geheimnis eingehen und immer mehr verstehen, wer sie ist und was sie mit uns tun will. Im allerersten Vortrag haben wir die Bedingungen gestellt oder die Atmosphäre gebaut. Und ich bitte Sie, auf das immer wieder zurückkommen. Wir haben über das Schweigen gesprochen, über diese Ruhe der Seele. Wissen Sie, vielleicht haben Sie es in der Zwischenzeit empfangen, dieser Lärm der Welt, diese Hektik, dieser Stress, dieses ununterbrochene Jagen, ein SMS nach dem anderen, ein E-Mail nach dem anderen, ein Computerding nach dem anderen. Alles geht so schnell, alles torpediert uns mit unheimlich vielen Emotionen. Dauernd kommen Signale von außen, die unsere arme Seele bedrängen und oft direkt in unser Herz hineinschneiden. Und dann verlieren wir den Frieden und die Ruhe. Dann können wir nicht mehr beten, können wir unsere Pflicht nicht mehr erfüllen. Dann werden wir grantig und bös, werden wir öfter ärgerlich und meistens auch noch depressiv. So, und das alles wird gleichsam ausgewischt, wenn wir in die Atmosphäre Mariens gehen, welche eine Atmosphäre des Friedens und der Stille und des Schweigens ist, wo sich das Herz öffnet und ganz für Gott da sein kann. Einfach mal alles dem Heiland und der Mutter Gottes schenkt. Sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft. Jetzt will ich ganz für dich da sein. Deshalb bitte ich Sie, meine Lieben, es ist sehr wichtig, dass Sie sich daran gewöhnen und dass Sie irgendwelche Gedanken der Angst oder irgendwelche Emotionen bezüglich der Gegenwart, der Vergangenheit oder Zukunft einfach in aller Ruhe abschieben und alles ganz lieb ins Herz Mariens legen. Das gehört dir, Mutter. Denn jetzt willst du, dass ich ganz dein und jetzt willst du ganz mein sein. Das ist meine Aufgabe. Das war der erste Vortrag. Dann haben wir versucht, Fatima generell zu umschreiben, die Rolle der Offenbarungen, der Erscheinungen und der Gnadenerweise der Mutter Gottes in der Welt, in der Geschichte der Kirche und auch den Sinn der Emmi. Wir haben verstanden, dass wir hier vor einem Wunder stehen, das seinesgleichen sucht, das es sonst nicht gibt. Und dass das große Ereignis, die Ereignisse von 1917 gleichsam die gesamten Kräfte, die Gegenkräfte kumulieren. Es ist das Jahr, könnte man sagen, des absoluten Triumphes oder wenigstens der Erklärung des Triumphes aller Feinde der Kirche. Und andererseits ist es die Erscheinung der Mutter Gottes und die Ergründung der MI. Dann haben wir versucht, in einem Vortrag den klaren Beweis zum Himmel zu geben, wie wichtig Fatima und die MI ist, einfach durch die unsagbaren und unwiederholbaren und einzigartigen Wunder, die dabei geschehen sind, was auch seinesgleichen sucht. Das überzeugt uns von der unsagbaren Wichtigkeit dieser Interventionen der Mutter Gottes für uns und für unsere Zeit. Aber dass das vielleicht nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil und besonders in unserer Zeit völlig abgeklungen ist, könnte als ein Einwand gegeben werden, dass das alle vor 100 Jahren gegolten hat, vielleicht auch vor 50 Jahren, aber in der Zwischenzeit alles nicht mehr aktuell ist. Fatima hat an seiner Bedeutung gewaltig verloren. Die MI und die anderen Bewegungen, die einst so groß waren, die gibt's praktisch nichts mehr. Und aus dem Grund müssen wir uns eigentlich um was anderes kümmern. Da wollten wir darauf Antwort geben, wie aktuell Fatima heute noch ist und mehr denn je zuvor. Wir kamen zum Schluss, dass wenn vor 100 Jahren bei der Erscheinung der Mutter Gottes Fatima wirklich das große Ereignis des 20. Jahrhunderts war, wenigstens der Anfang des 20. Jahrhunderts und die Gründung der EMI, so könnte man sagen, im 21. Jahrhundert sind beide Wirklichkeiten noch wichtiger für uns, für das Heil der Seelen, für die Kirche und für die ganze Welt. Nach diesen Vorbetrachtungen, um uns wirklich einzustimmen in die unsagbare Wichtigkeit und Aktualität und gleich zum Faszinieren, jetzt, da muss ich rein. Das ist die Möglichkeit, das ist die Chance. Das ist gleichsam, wenn ich Ihnen, Sie sind ein bisschen kurzsichtig, nicht? Dann habe ich Ihnen eine Brille gebracht, so, schauen Sie mal, jetzt schauen Sie mal diese Brille durch, erst mit dem rechten Auge und gucken Sie mal auf den Berg. Auf dem Berg sehen Sie da, ein schönes Ding. Dann gucken Sie mal durch die Brille. Und dann haben Sie das schöne Schloss gesehen. Etwas unsagbar Einmaliges, was plötzlich aufscheint, wovon man gar nicht gedacht hat. Und das ist genau der Sinn dessen, was wir am Anfang gesagt haben. Und dann sind wir gestern Abend, eingetreten in diese große Wirklichkeit. Das alles war gleichsam eine Vorbereitung, eine Einstimmung. Und jetzt sind wir mittendrin. Denn jetzt müssen wir die wesentlichen Punkte, die wesentlichen Aspekte Fatimas und der Emmi gleichsam herausdistillieren. Wir müssen sie betrachten und müssen sie aneignen. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn das ist das, was die Mutter Gottes uns gibt. Sie gibt es uns selber in Fatima und sie gibt es uns durch den heiligen Maximilian Kolbe in der Emmi. Wir könnten zufügen, sie gibt es durch die Legio Mariens, aber das ist jetzt nicht unser Thema, weil die MI jetzt in der Tradition besteht. Und das ist jetzt der Anruf für Sie alle, sich anzustrengen, das heilige Schweigen zu bewahren und ganz fest jetzt zu wollen, selbst wenn es manchmal ein bisschen schwierig ist, diese Wesensaspekte ganz in sich aufzunehmen. Über den ersten haben wir klar gesprochen, es ist die größte Ehre Gottes, ad maximam Dei Gloriam, durch die Immaculata. Die Immaculata gibt uns wieder die Chance, Gott zu lieben aus ganzem Herzen. Nur sie. Sie ist die Einzige, die in der Lage ist, unsere armen, gleichgültigen, oberflächlichen Herzen zu verwandeln und ihnen die Liebe zu Gott gleichsam zu vermitteln. Wo hat sie diese her? Sie hat sie von Gott selber, hat die ganze Gottesliebe in ihr Herz aufgenommen, in ihr unbeflecktes Herz. Und jetzt zieht sie, drückt sie unser Herz an ihr, an unser kleines Herz, an ihr unbeflecktes Herz. Und gleichsam die Bewegungen, die Herzschläge, die alles nur grenzenlose Liebe zu Gott und den Menschen sind, eben in unsere Herzen einzuführen. Und das geht natürlich ein ganzes Leben, aber das beginnen wir schon gestern. Das ist nicht erst morgen. Das ist nicht nur etwas, was man irgendwann mal anfängt. Das hat begonnen. Wir müssen Gott lieben. Es ist ein Gebot, sonst kommen wir nie in den Himmel. Aus diesem Grund ist uns das unbefleckte Herz Mariens wirklich die Zuflucht, der sichere Ort, wo wir in aller Ruhe eben das lernen können, was wir sonst nirgends mehr lernen. Unsere Zeit ist so gottfeindlich, weil sie so gleichgültig ist und Gott aus der ganzen Horizont herauswirft, so dass ich in dieser Zeit lebe und mich von dem anstecken lasse. Und deshalb muss ich in diese Zuflucht, in dieses Refugium, in dieses Häusle auf dem hohen Berg, das mich beschützt vor Sturm und Wind. Da muss ich hinein und Frieden finden, ruhig werden, nicht dauernd um mich herumkreisen, die Mutter Gottes betrachten, ihr Herz betrachten und sagen, Mutter, Mamusha. Sehen Sie, die perfekte Gottesliebe, die bekommen wir eben durch die Immaculata. Das habe ich das letzte Mal gestern am Schluss Ihnen zeigen wollen. Und jetzt geht's zum zweiten Teil. Der zweite Teil oder zweite Aspekt oder das zweite große Gebot, das ist die Nächstenliebe, dem ersten gleich. Bitte immer daran denken, das ist kein, wenn ich so sagen, kein netter Zusatz. Hier gehen wir an die Substanz des Christenlebens. Hier geht es darum, ob ich meine Seele retten will oder nicht. Das Gebot ist ein Gebot. Das ist nicht nur eine Einladung und wenn du willst, kannst du, wenn du nicht willst, das ist noch so schlimm. Nein, es muss so sein. Ich muss Gott lieben. Es ist notwendig zum Heil. Und es ist notwendig zur Heiligkeit. Wir werden nur gerettet werden, wenn am Schluss der letzte Akt unseres Lebens ein Akt der Gottes und der Nächstenliebe ist, der eben die Todsünde, der sich der Todsünde entfernt. Das ist wichtig. Und dann, nachher, kommt es darauf an, wie intensiv diese Liebe war. Wenn sie schwach war, dann ist sehr lange Zeit oder sehr intensiv Fegfeuer. Je stärker sie ist, desto kürzer das Fegfeuer und desto höher die Glorie, die wir bekommen im Himmel. Das ist sehr wichtig. Der Maß der Liebe wird das Maß der Ewigkeit sein. Wenn Sie im Herrgott am Schluss Ihres Lebens einen Fingerhut bringen am Schluss, dann wird er das natürlich voll auffüllen. Aber wie viel gehen Propfen in einen Fingerhut rein? Vielleicht 10, 50 oder ja, nicht mehr. Und dann ist der Fingerhut voll und mehr kann der Herrgott nicht geben. Das ist, wenn Sie im Herrgott einen Fingerhut von Liebe bringen, wenn Sie Ihrem ganzen Leben irgendwie nichts getan haben und sich dieses Gottesgebot so vernachlässigt haben. Und dann, wenn Sie im Herrgott ein schönes Glas bringen, dann geht halt 10-mal so viel rein. Und wenn Sie im Herrgott ein Fass bringen, dann geht halt das rein, was ein Fass ist, nicht? Das kommt darauf an, wie das Gefäß ist, das Sie Gott bringen. Und wenn ein Tropfen der Glorie Gottes mehr ist als alle Freude, als alle Herrlichkeit, als alles Glück, das der Mensch nur finden kann in der Welt. Dann können Sie sich mal vorstellen, was 50 Tropfen sind. Aber was es ist, was ist im Vergleich zu 50 Tropfen, wenn es 500 sind oder 5000 oder 50.000 oder 5 Millionen? Keine Grenze nach oben. Gott kann immer noch mehr geben. Seht, darum geht's. Das ist die Liebe. Nun jetzt nochmal zurück, das zweite Gebot im ersten gleich, damit notwendig zum Heil und zur Heiligkeit. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nur das Gebot beginnt schon am Ende des Alten Testamentes. Es ist das Gebot der Nächstenliebe. Am Ende des Alten Testamentes finden wir schon dieses Nächstenlieben wie dich selbst. Und Jesus Christus hat das intensiviert, indem er uns gesagt hat, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist das neue Gebot. Das heißt, das Gebot der Nächstenliebe wird in einer unsagbaren Weise vertieft und vergrößert vom Herrgott. So sehr, dass er es ein neues Gebot nennt. Dieses neue Gebot besteht eben darin, dass wir den Nächsten jetzt noch ganz anders lieben sollen als uns selbst. Das heißt, dass wir ihn noch mehr lieben sollen. So viel verlangt der Herrgott von uns. Und zwar so, wie ich euch geliebt habe. Herr, wie hast du uns geliebt? Herr, wie hast du uns geliebt? Er hat sein Leben für mich dahin gegeben. Es gibt keine größere Liebe, als sein Leben hinzugeben für den Nächsten, sagt er selber. Nun, natürlich fragt der heilige Thomas und die anderen Kirchenlehrer, ja, aber wenn ich den Nächsten lieben, wie Christus ihn geliebt hat, muss ich mich dann kreuzigen lassen? Natürlich, das können wir nicht. Wir können die Intensität der Liebe des Heilands in keiner Weise nachahmen. Aber das Wesen der Liebe des Nächsten, das ist, was Christus uns will. So wie ich euch geliebt habe, wie hat mich Christus geliebt? Er hat mich geliebt eben, seine Liebe ist, dass er mir alles Beste nicht nur wünscht, sondern gibt. Und das Allerbeste, was es gibt, das ist nicht eben mein Glück auf Erden, etwas, was begrenzt ist. Das ist die ewige Herrlichkeit. Die Liebe Christus Christi geht so weit und ist ganz klar bestimmt, dass er alles für mich tut, um mich der Hölle zu entreißen, dem Teufel und die Fesseln der Sünde zu sprengen und mir den Himmel zu öffnen und mir die größtmögliche Freude und Herrlichkeit zu geben. Das ist die Liebe. Das ist sein Wunsch und dafür gibt er sein ganzes Leben her. Für uns ist dasselbe. Den Nächsten zu lieben heißt es, dass ich den Nächsten im Auge habe, so wie Christus ihn Auge gehabt hat. So dass ich also in der Nächstenliebe mich nicht begrenze, dass ich ihm nur zu essen und zu trinken gebe. Dass ich ihm nur lieb sein will und ihm lächeln oder dass ich ihn zweimal am Tag umarme und 20 Küsse gebe. Das ist nicht notwendigerweise die Nächstenliebe. Nächstenliebe besteht ganz konkret darin. Und das ist das Wesen. Alle anderen Dinge sind Beigaben. Und manchmal sogar Hindernisse. Das ist, ich liebe den Nächsten im Maße, als ich, was ich tue für ihn, um ihn der Hölle zu entreißen, um die Fesseln der Sünde frei, von der Fesseln der Sünde freizukommen, ihm die aus dem Irrtum zu entreißen und ihn auf den Weg des Lichtes und der Wahrheit zu bringen und ihn mit dem Heiland zu verbinden, damit er in den Himmel kommt. Das ist das Wesen der Nächstenliebe. Dass sie dann dem anderen ein Glas Wasser geben oder dass die Mutter ihr Kind erzieht oder der Lehrer ihr Kunde erzieht, die Krankenschwester sich um die Kranken kümmert oder der Baumeister ein Haus baut oder sie eine Straße bauen oder irgendeinen Beruf ausüben oder die Toiletten putzen, das ist alles die Weise, in der sie diese Liebe leben können. Wenn Sie diese ganzen Aufgaben, Ihre Pflichten erfüllen, muss darin hinein eine Intention, eine Absicht. Und das ist das, was der Heiland von uns verlangt. Schaut, der Heiland hat uns geliebt bis ans Ende. Diese Liebe Jesu Christi hat er nicht nur realisiert, als er starb am Kreuz, sondern durch sein ganzes Leben. Wie hat aber sein Leben ausgesehen? Sein Leben waren 30 Jahre. Und 30 Jahre hat er in der Werkstatt geschafft. 30 Jahre hat er Dächer repariert. 30 Jahre hat er die geringsten Dienste eines Schreiners, eines ganz armseligen Arbeiters erfüllt. Und hat der Himmelsmutter geholfen und war immer zur Verfügung in seinem stillen Leben. Aber darin hat er in seiner, das alles hat er mit einer solchen brennenden Liebe zu Gott und den Seelen gemacht, dass er immer jede kleinste Tat eben aufgeopfert hat, hingegeben hat, um die Seelen der Hölle zu entreißen und sie eben in ihrem geistlichen Hunger zu stillen. Das Herz Jesu. So. Und nun frage ich euch, nun fragen wir uns, wie ist es nun mit der Nächstenliebe, nicht? Dem Nächsten müssten wir wirklich, wie ich es schon gesagt habe, nicht nur alles Gute, sondern das Allerbeste wünschen. Und das Allerbeste ist das Glück. Ich kann niemanden lieben, wenn ich ihm nicht Gutes wünsche. Das ist das Wesen der Liebe. Gutes einem wünschen und alles zu tun, dass er dieses Gute bekommt. Es ist keine Liebe, wenn die Eltern den Kindern oder ein Freund dem Freund nur sagt, ich liebe dich und lässt ihn verhungern. Sagt der heilige Jakobus, es ist keine Liebe. Das heißt, ich habe vor Augen eben das Gut. Und nicht nur ein gewisses Gut, das natürliche Gut, die natürliche Gesundheit oder die Erziehung oder ein glückliches Leben hier auf Erden, das ist nicht genug. Das ist nicht noch die Liebe, die Christus gibt. Das ist eine Liebe, die schon die Heiden haben. Die Liebe, die natürlich in unserem Herz eingegeben ist, die es überall gibt. Aber diese natürliche Liebe ist eigentlich nur ein kleiner Tropfen. Christus will uns noch mehr geben. Das große Gebot der Liebe ist nicht, dass wir uns auf dieser natürlichen Ebene befinden. Und das Schlimme ist, wir hören seit 50 Jahren in den Kirchen und den Predigen immer, Nächstenliebe, Nächstenliebe, das ist das Wichtigste, liebt den Nächsten. Das hört man so oft, dass man das halt am Schluss schon gar nicht mehr hören will, weil es immer geht immer um dasselbe, dass die anderen hungern und wir sollen, und der andere hat Durst und der ist krank und das alles. Und das ist das ganze Christentum. So wird es eben dargestellt. Und dass wir den Nächsten lieben, dass wir für eine bessere Welt arbeiten, dass alle Menschen gut zusammen sind, dass wir alle miteinander dialogisieren und tolerant sind, das ist so, also das wird als die Nächstenliebe verkauft. Und das ist genau das Gegenteil. Diese Dinge können dabei sein, aber sie sind noch nicht das Niveau der wahren Liebe. Ich habe nichts dagegen, wenn sie einem Kranken, natürlich, sie sollen auch, sie sollen die Werke der Barmherzigkeit tun. Und das sind Ausdrücke der Liebe, aber sie sind nur dann Ausdrücke der übernatürlichen, göttlichen, von Gott gegebenen Nächstenliebe als Gebot, wenn darin steht, die Sehnsucht, nicht nur, dass der körperlich wieder gesund wird oder der Hunger gestillt wird, sondern das Glas Wasser, das du ihm gibst, sagt der Heiland, eben aus Liebe zum Heil seiner Seele, aus Liebe eben zu seiner Seele, damit er sie rettet. Das ist die Intention, die rein muss. Und nun müssen wir uns sagen, jetzt steht es aber ganz schlecht aus. Ich habe schon irgendwann mal gesagt, dass die Nächstenliebe bei uns ganz, ganz, ganz am Boden liegt. Denn wir denken an den Nächsten praktisch nie. Es gibt so viele Menschen auf der Welt, es gibt so viele armen Seelen im Fegefeuer und die gibt's für uns überhaupt nicht. Das sind alles nur Störfaktoren, irgendwelche Nummern, irgendwelche Schatten. Und das sind unsterbliche Seelen, die der Heiland liebt, der für sie gestorben ist und für die Mutter Gottes, für jede Einzelne, für jeden Buddhisten, Hinduisten, sogar für den Herrn Putin und den Herrn Obama und sogar für weiß ich was für alle Leute, hat die Mutter Gottes alle Gnaden der Bekehrung, der Heiligung in ihrem Herzen und wünscht sie ihnen natürlich zu geben. Alle Milliarden Leute, das ist fast kaum zu glauben, aber so ist es. Und wenn wir jetzt den Nächsten lieben, schauen Sie, wenn wir da hineingehen, dann werden wir schon bereits eben die Erfüller der Wünsche des unbefleckten Herzens, was ich Ihnen gleich jetzt sagen werde. Nur was ich Ihnen sagen möchte von vornherein, ist das Problem, dass diese Nächstenliebe bei uns eben nicht gibt. Diese ganzen Nummern sind für uns weniger als unsere Haustiere. Eine Katz, die vor dem Haus ist, für uns mehr interessant als die meisten Leute auf Erden. Wenn ich sehe, wie wir über die Leute schimpfen oder über die Leute denken, wir denken da nie über die Nächstenliebe. Das heißt, dass ich dem alles Beste wünsche und das Heil der Seele, das kommt mir überhaupt nicht in den Sinn. Das ist schlimm. Und wenn wir die meisten Menschen, die wir überhaupt mal in unserem Umkreis haben, die wir schon mal gehört, gesehen haben, sei es in Filmen oder die uns auf der Straße begegnen oder in der Großstadt, die wir allermeistens nie kennen werden, mit denen nie sprechen werden, was ist unser Verhältnis denen gegenüber? Meistens ärgern wir uns. Der fährt zu schnell, der läuft mit Rot über die Ampel und der benimmt sich so und diese allen Leute so und diese ganzen Leute so und die alle stehlen und die ganzen Ausländer und das und so weiter, nicht? So ist es bei uns. Und der ganze Sinn eines Nächsten ist da, dass wir uns über diese ganzen Nummern eher ärgern. Das sind alles Störfaktoren, die wir am allermeisten irgendwo anders wünschten. Und dann kommt der kleine Kreis, nicht der wir kennen, und da ist es genauso. Unser kleiner Kreis besteht aus 80% Leute, die für uns lieber ein rotes Tuch sind und wir sind der Stier. Wollten sie an sich eben gestrichen haben aus unserem Gedächtnis. Und die 20%, die wir lieben, wie lieben wir sie? Wir lieben sie einfach nur, um ihnen natürliche Güter zu geben. Das Wichtigste ist, die Eltern sagen immer, mein Kind ist gut erzogen, das hat einen guten Job, das hat viel Geld, schöne Familie. Das sind alles gute Sachen, aber es sind natürliche Ebene, dass ich wirklich mich kümmere und vom Herzen wirklich, wirklich mich darum erfüllt bin. Hier geht's um das ewige Heil dieses Freundes, meines Kindes, meines Verwandten, meines Bekannten. Wie weit geht es da bei mir? Wie stark ist die Nächstenliebe, die mit allen Mitteln will, dass dieser Mensch der Hölle, dem Teufel und der Sünde entrissen werde und den Heiland und die Wahrheit und die Mutter Gottes erkenne? Das ist die wahre Nächstenliebe. Und dass sie bei uns fehlt, dass sie nicht da ist oder fast nicht da ist, das müsste uns ein klein bisschen, wenn ich so sage, zittern machen. Denn dann fehlt uns eigentlich der große Teil des großen Gebotes. Seht, und das ist der Grund, warum die Mutter Gottes kommt und uns sagt, mein lieber Freund, wenn ich es ein bisschen paraphrasieren kann, mein lieber Freund, du bist eigentlich nicht auf dem guten Weg. Du sagst, du liebst mich. Du sagst, du betest zu meinem Sohn und du verehrst mich, aber du tust nicht, was ich möchte. Du tust nicht, was mein Sohn will. Und schaut, in Fatima spricht die Mutter ein Wort. Sie spricht eins, das alles zusammenfasst. Der Gedanke kommt immer wieder. Es ist am 19. August, gerade in dieser Erscheinung, die die Mutter Gottes den Kindern persönlich gibt, an einem anderen Ort, als gleichsam als eine besondere Gnadengewährung, weil sie am 13. August im Gefängnis waren, verhindert waren, bei eben der Erscheinung dabei zu sein. Und dann sagte sie ihnen am 19. August, betet und bringt Opfer, weil so viele Menschen gehen in die ewige Verderbnis, weil es niemanden gibt, der für sie betet und der für sie opfert. Das ist das Herz Mariens. Mariens Mutterherz schlägt so sehr für ihre Kinder, für alle ihre Kinder. Und sie weiß doch, dass eben diese Gnaden, alle Gnaden hat sie vom Herrn gekommen. Ich muss das immer wiederholen. Das muss tief in ihre Seele reingehen, damit sie verstehen den Sinn ihres Lebens und den Sinn des Ritters der Immaculata und den Sinn des wahren Kindes, des wahren Fatima-Kindes oder des Apostels von Fatima, wie sie ihn auch nennen möchten. Das besteht eben darin, dass die Mutter Gottes jetzt etwas unsagbar Wichtiges uns sagt. Sie sagt zu den Kindern und zu dir, betet und opfert. Es gibt zwei Mittel, das Gebet und Opfer, sagt die Mutter Gottes. Das sind unsere zwei wichtigsten Mittel, mit denen wir haben schon gesagt, Gott lieben können, durchs innigste Gebet und durch die Opfer, die wir bringen können. Darüber sprechen wir später. Und dann sagte sie, es gehen so viele Seelen zur Hölle, weil niemand da ist, der für sie betet und opfert. Das bedeutet ganz klar, dass wenn jemand für sie betet und opfert, dann gehen sie eben in den Himmel. Das bedeutet aber dann wiederum, dass wenn jemand für sie betet und opfert, dann werden diese Gnaden der Bekehrung und der Heiligung, die alle im Herzen Mariens sind, plötzlich freigesetzt. Seht, die Mutter Gottes ist gleichsam jemand, der einen unendlichen Schatz in der Hand hat. Diese Gnaden gleich lebendiger Wasser, aber sie können nicht fließen, weil es keinen Kanal gibt. Und das ist das Wichtigste, das Wesentliche des Ritters der Immaculata oder eben dessen, was die Mutter Gottes den Kindern in Fatima sagt. Wenn du jetzt betest, wenn du jetzt opferst für diese Seelen, betest zu mir und bittest um die Vergebung der Sünder, um die Bekehrung der Sünder, um die Bekehrung der armen Sünder. Das ist ja das große Thema, das die Mutter Gottes ununterbrochen in Fatima wiederholt. Bekehrung der Sünder. Und dieses Gebet, dieses kleine Stoßgebet oder dieses kleine Opfer, sagt die Mutter Gottes am 19. August, das ist genau der Kanal oder die Brücke, die gebaut wird zwischen meinem Herzen, unbefleckten, und dem armen, verlorenen Herzen irgendeines Sünders. Du betest für ihn und selbst das kleinste Gebet ist bereits eine kleine Brücke oder kleiner Kanal und da können schon Tropfen meiner Gnade durch. Aber wenn das Gebet dann intensiver wird, noch viel stärker, noch viel häufiger, das Opfer wird größer, das Opfer wird großherziger, dann wird natürlich der Kanal auch größer. Und dann können die Ströme der Gnaden immer mehr fließen. Denkt an heilige Maximilian. Das waren Leute, habe ich Ihnen ja am Anfang gesagt, diese großen Geistesmänner oder diejenigen, die sich einmal der Mutter Gottes hingegeben haben und dann eben so großmütige, großherzige Seelen geworden sind, wo kleinkariert und armselig und sündig sie vorher waren. Warum? Weil sie der Mutter Gottes gehorcht haben. Sie wurden fasziniert vom Gedanken, ich kann so viel Gutes tun um mich herum, noch viel mehr, als ich je gedacht habe. Und dann haben sich großmütig der Mutter Gottes hingegeben, wurden Ritter der Immaculata oder gingen zur Mutter Gottes in Fatima und wollten, dass diese Botschaft bekannt werde. Und das realisieren in ihrem Leben, was die Mutter Gottes in Fatima verlangt. Unter Umständen auch diesen Satz. Und dann haben sie es getan und dann kommen die Bekehrungen. Das ist der Grund, wie ich Ihnen gestern gesagt habe, in Amerika jedes Jahr Hunderttausende sich bekehrt haben. Und trotzdem alles drumherum war liberal, freimaurerisch und materialistisch. Warum haben sie sich bekehrt? Weil es solche Leute gegeben hat in der Blauen Armee, die genau das, was die Mutter gesagt haben, realisiert haben. Sie gingen zum unbefleckten Herzen Mariens und sagten, unbeflecktes Herz Maria, sei meine Rettung, rettet die Seelen. Jesus, Maria, ich liebe euch, rettet Seelen. Das sind die kleinen Stoßgebete, die sie gebetet haben, die kleinen Opfer. Und die Mutter Gottes hat großherzig durch diese Kanäle ihre Gnaden gegeben und inmitten eines völligen Materialismus und von der Freimaurerei beherrschten Landes haben sich so viele bekehrt. So wirkt die Mutter Gottes. Und das ist dann die Nächstenliebe, verstehen Sie? Und hier sehen wir insbesondere die kleine Jacinta. Der Spezialist der Gottesliebe haben wir gestern gesehen, das ist der Francisco, indem er eben die Liebe Gottes so fest in sich aufgenommen hat und es den Aspekt der Trauer Gottes wegen unserer Sünden hat ihn so erfüllt, dass er nun sein Leben hingeben will, um Gott zu trösten. Um Gott zu trösten, wie die heilige Veronika dem Heiland das Schweißtuch darreicht, so will er durch seine kleinen Gebete und kleinen Opfer den Heiland trösten, das unbefleckte Herz trösten. Und so zeigt er uns die größte Liebe zu Gott. Und die kleine Jacinta, die natürlich auch Gott liebt, aber sie ist insbesondere erfüllt von dieser furchtbaren Höllenvision. Als am 13. Juli die Mutter Gottes ihnen die Hölle zeigt, ein riesiger Ozean, der kein Ende hat, ein Feuermeer und darin die Seelen wie brennenden, wie glühende Kohlen, die raus, auf, weg, hin und zurückgeworfen sind, ohne Hilfe, ohne irgendetwas, im fürchterlichen Gebrüll. Die Kinder, die kleinen Kinder, die sind daran fast gestorben. Die sind so bleich geworden, haben geschrien. Da haben die Leute Angst gehabt um ihr Leben, die darum herum gewesen sind. Die Mutter Gottes hat ihnen das gezeigt. Und von dem ist die kleine Jacinta so erfüllt gewesen, als sie sah, dass die Menschen zu dieser Hölle gleichsam rennen auf diesem breiten Weg und dann hinunterfallen in den Schlund und dort im ewigen Feuer in ungeheuren Qualen für immer und ewig brennen. Da hat sie ihr Herz, es ist ja das Herz, meistens ist es ja das weibliche Herz ist ja gemacht für die Barmherzigkeit. Das weibliche Herz ist gemacht, um Mutter zu werden, dass sie Kinder liebt. Und so hat dieses kleine Herzchen von der Jacinta eben wirklich typisch weiblich, typisch mütterlich bereits Mitleid gehabt mit diesen vielen armen Seelen, mit diesen armen Sündern, die gerade dabei sind, eben sich in den Schlund selber zu werfen. Und dann hat sie gesagt, ich will alles tun. Ich will alles tun, um die so viel wie möglich von der Hölle zu bewahren. Und so hat sie während dem ganzen kurzen Leben immer gesagt, sie hat so gerne getanzt. So gerne getanzt im Dorf und die ganzen Kolleginnen. Dann hat sie auf den Tanz verzichtet, um Seelen zu retten. Und dann wurde sie krank und musste die bittersten Medizinen schlucken. Und dann hatte sie geschluckt aus Liebe. Jedes andere Kind hätte geschrien und gemacht. Sie hat sie geschluckt und hat keinen Wimper gezuckt, um Seelen zu retten. Und als dann die spanische Grippe kam, dass sie vor Durst innerlich verbrannt ist, so dass sie nur noch trinken wollte, aber wenn man da was trinkt, dann ist es gleich ein Feuer, das reinkommt, dann wird der Durst noch schlimmer. Solche Krankheit hat dieses Mädchen gehabt. Und wenn sie geweint hat, weil sie so einsam ist in den Spitalen, hat sie alles aufgeopfert für die Seelen. Immer wieder. Stoßgebete noch und noch. Kleine, große Opfer noch und noch. Das war ihr ganzes Leben praktisch, seit sie krank geworden ist, das letzte anderthalb Jahr. Das war Jacinta. Und dann hat die Jacinta gleichsam als Ehrenerweis bekommen nach ihrem Tod vom Kardinal von Lissabon, sagen, dieses kleine Mädchen in ihrer kurzen Zeit des Lebens hat in dem mehr Menschen zu Gott geführt und gerettet, als viele, die meisten Missionare in dieser Zeit auf der ganzen Welt zusammengenommen. So wirkt Gott. Schau, das ist es eben. Und das müssen wir uns eben anzueignen versuchen. Übrigens, da gehen Sie genauso in dieselbe Linie. Schauen Sie die heilige Theresia vom Kinde Jesus. Sie ist die Patronin der Missionen. Und das ist genau dasselbe. Diese Patronin der Missionen, die ihrem kleinen, banalen, täglichen Karmelleben Gebet und Opfer und all das Stück für Stück, alles mitgemacht für die Seelen. Sie hat, und das ist sicher sehr wichtig auch für uns, sie hat insbesondere vom Herrgott die Gnade bekommen, damit der Glaube von den Ungläubigen empfangen wurde, musste sie Versuchungen des gegen den Glauben, die schlimmsten, die es nur geben kann, aushalten. Sodass der Teufel ihr eingeben konnte, dass es alles Quatsch ist, es gibt keinen Himmel, es gibt keinen Gott, all das ist völliger Unsinn, und das hat sie torpediert 9 Jahre lang und hat selten einmal einen Augenblick der Ruhe gehabt. Und das hat sie heroisch aufgeopfert und hat mit ihrem Blut das Glaubensbekenntnis geschrieben, als wenn die Versuchung stark war, mit ihrem Blut. Dass sie eben jedes Mal, wenn so ein Akt gekommen ist und alles in ihr geschrien hat, es gibt kein Gott, es gibt kein Himmel, es ist alles aus, hat überhaupt keinen Sinn. Ich glaube und ich glaube und ich vertraue und ich glaube. Tausende Male hat sie geschrieben, manchmal in einem Tag. Und tausende Male, jedes Mal, wenn das geschehen ist, irgendwo hat der Herrgott diesen Glaubensakt, diesen Liebesakt genommen und irgendwo hat sich eine Seele gerettet. Deshalb wurde sie ja zur Patronin der Missionen, obwohl sie nie in ihrem Leben eine Mission gesehen hat. So sehen Sie eben, da Das ist die Atmosphäre, in die uns Fatima hineinbringt. Jacinta. Und das ist das, was die Mutter sagt. Das hört die Mutter Gottes sagt, wenn sie immer sagt, ganz lieb von dir, für die Bekehrung der armen Seelen, für die Bekehrung, die Rettung der Seelen, die Conversio. Das ist genau das. Das ist diese Nächstenliebe, die die Mutter Gottes in unsere Seelen senken will. Das Herz Maria brennt für ihre Kinder. Und sie möchte, dass wir dem Herzen Maria gleich werden, dass wir auch brennen für das Heil der Seelen unserer Brüder. Es gibt nur zwei Gruppen von Menschen. Es gibt wahre Kinder Mariens und es gibt Kinder Mariens und es gibt potenzielle Kinder Mariens. Das heißt, entweder sind sie schon oder sie sollten es werden. Also wenn Sie irgendeinen Heiden sehen, dann ist es ein potenzielles. Wenn Sie einen frommen Christen sehen, dann ist es schon. Dann soll es aber noch besser werden. Und jetzt kommt genau in diese große Linie von Fatima der heilige Maximilian. Und das ist meiner Ansicht nach etwas zum ganz Wichtigen, dass es hier tatsächlich eine Vorsehung gibt. Die Vorsehung findet diese beiden Ereignisse nicht nur, sagen wir mal, chronologisch, geschichtlich zusammen. Das wird am gleichen Tag praktisch gegründet oder wenigstens im gleichen Monat, wie im Sonnenwunder in Fatima, 3 Tage nachher, sondern man sieht hier eine Verbindung. Und die wird ganz besonders klar hier im Augenblick der Nächstenliebe. Die Mutter Gottes gibt da die großen Linien. Sie zeigt uns, was wir tun müssen. Sie spricht an sich nicht viel über die Details. Wir könnten uns dann fragen, wie haben es die Kinder getan? Aber hier haben wir das heroische Leben des Francisco und der Jacinta, die als kleine Kinder gestorben sind und einfach an der Krankheit. Das hilft uns auch, Krankheiten zu verstehen und auch eben die Leiden und verschiedenen Schmerzen als die Opfer und das Gebet. Aber jetzt kommt die Mutter Gottes noch einmal und inspiriert den Maximilian Kolbe und zeigt ihm, ich glaube, mein Kind, sagt sie, du dir und zu mir, ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr schleifen. Du hast jetzt verstanden, in Fatima hast du verstanden, wie mein Herz die Seelen liebt. Du hast verstanden, dass du was zu tun hast. Ja, Mama, Mamusha, ich hab's verstanden. Aber ich sehe, du bist immer noch ein bisschen zu dumm. Aus diesem Grund wähle ich dir meinen anderen kleinen Maximilian und den ziehe ich jetzt an mich und sage ihm, jetzt dir zeige ich, wie das eigentlich genau aussieht, was du eigentlich genau zu tun hast. Und das ist das ganze Werk der Emmy. Das ganze Werk der Emmy ist nichts anderes als eine Schule, wirklich den Nächsten zu lieben. Genauso wie der ganze Grignion de Montfort und die vollkommene Hingabe, die beste Schule ist, Gott zu lieben und beides durch die Immaculata. Sehen Sie, der Maximilian Kolbe sagte oft ein Wort, das sehr bekannt war. Wenn die anderen ihn gefragt haben, Maximilian, Pater Maximilian, ruhen Sie sich aus, ruhen Sie sich bitte aus. Sie sind ja halb tot, Ihre Lunge läuft ja nicht mehr. Man sieht ja, dass Sie völlig übermüdet sind. Sie können ja nicht mehr. Und dann hat der Maximilian übermüdet mit dem Lächeln gesagt, ich lebe nur für die Seelen. Das ist meine Aufgabe. Es geht im selben Sinn mit dem heiligen Johannes Bosco, der über seinem Bett oder irgendwo die aufgeschrieben hat, da animas cetera tolle, Herr, gib mir die Seelen, den Rest nimm von mir. Das ist dieser Geist. Ein ganzes Leben einfach im Dienste des Nächsten. Das hat der heilige Maximilian gelebt. Sobald er eben gesehen hat, dass das Werk ein bisschen aufblüht in seiner Heimat und auch in Italien, wo er angefangen hat, da hat er keine Ruhe gehabt. Da hat es ihn erfüllt überall, nicht nur in meinem Land. Gerade begonnen, obwohl es völlig verrückt ist, fährt er nach Japan und beginnt dasselbe Wort dort. Es war den getrieben, den Nächsten zu lieben. Und als er dann wieder zurückkam und die große, sagen wir, die goldene Zeit der Emmy von 1936 bis 1939 miterlebte, da hat er immer gesagt, wir beten zu wenig, wir halten zu wenig, wir tun zu viel diese äußerlich Dingen, weil wir so viel Auflage haben und das große Ding in der Maschine wird, passt auf, das wird nicht so bleiben, in kurzer Zeit wird sich's verändern. Und dieselbe Liebe zum Nächsten. Wisst ihr, was er gesagt hat, als der Kriegsausbruch war? Als Dnipropetrowsk geschlossen wurde und die Brüder mussten zum Militär. Als sie alle weg waren und nur noch 41 dort geblieben sind und dann wurden sie abgeführt in die ersten KZs 1939. Maximilian Kolbe hat sich gefreut. Er hat gesagt, können wir gar nicht vorstellen. Wisst ihr, wir sollten eigentlich uns nicht beklagen. Wir wollten eigentlich gerne die Deutschen bekehren. Aber wer hätte uns hier einen Pass ausgestellt, dass wir darüber kommen? Nie. Und jetzt haben wir Freifahrt. Wir kommen direkt hin. Und so kam er in eines von den anderen KZs in Deutschland und hatte die Möglichkeit, hier zu missionieren. So hat er gedacht. Und das ist nicht irgendwie etwas, denn das waren harte Zeiten. Und das war sein Geist. Und jetzt versteht ihr, dass die Krönung seines Lebens natürlich die Krönung eines Aktes der Nächstenliebe ist, den es so weit nicht mehr zweimal gibt. Das Leben hingeben für den Mitgefangenen. Das ist eine Spitze eines Berges, das aufgebaut ist von einem ununterbrochenen Akt der Liebe zum Nächsten. Alles für das Heil der Seelen. Denn der heilige Maximilian Kolbe, glaubt mir, der hat in dem Augenblick, wo er den Gajovnitschi gesehen hat, nicht im Auge, dass der jetzt seiner Familie überlebt. Der hat was anderes im Auge. Der sah, dass diese allen Verzweifelten da, die würden den Verzweiflungstod und würden in der Gefahr sein, ewig verloren zu gehen. Und das ist mein Platz. Die muss ich in den Himmel bringen. Der hat noch viel mehr getan, als das, was man normalerweise sieht. Er hat sein Leben gegeben für einen Mitgefangenen. Er hat sein Leben gegeben für die neun anderen, damit er die Seelen rettet für den Himmel und diese neun zu Heiligen macht in diesem Hungerbunker. Und das hat er geschafft. Das ist die Krönung der Nächstenliebe. Das ist ganz wichtig. Und genau das sagt er eben, um uns klar zu machen, die Nächstenliebe ist etwas ganz Konkretes. Wissen Sie, weil wir in unserer Zeit auch so verworren sind mit diesem Liebe den Nächsten und keine Klarheit haben, gibt es ihm das Diplom vom heiligen Maximilian, wo er ganz klar sagt, wie das Ziel des Ritters des Immaculata, sich bemühen um die Bekehrung und dann die ganzen allen, die das sind. Alle diese Nächsten, die mir eigentlich völlig wurscht sind, die ich am meisten, wenn ich es nicht vertragen habe, dann schreibt er noch auch zusätzlich, nicht nur gerade die Heretiker, Schismatiker, Sünder, Freimaurer, Juden, wow, und Allah. Seht, das ist es. Das gibt er uns. Das Diplom sollten Sie in diesem Sinn sehen. Er möchte, dass ich die ganzen Menschen, die mich herumgeben, sogar die ich gerne verteufle oder von denen ich gerne böse nachrede, weil sie so Böses tun, weil sie so furchtbar sind, weil sie alles zerstören. Nein, unsere Antwort ist nicht. Natürlich, wir sind Todfeinde. Todfeinde des Bösen. Wir sind Todfeinde der Sünde, wir sind Todfeinde der Freimaurerei und jeder Häresie. Aber sagt der heilige Maximilian Kolbe, aber den Heretiker liebe ich, um ihn zu bekehren. Und den Freimaurer, um ihn von seinem Furchtbaren wegzubekommen. Das ist sehr wichtig. Der Ritter der Unbefleckte muss wohl unterscheiden zwischen dem Irrtum und dem Irrenden. Nach dem Wort des heiligen Augustinus, hasse den Irrtum, liebe den Irrenden. Keine Seele ist ihm demnach gleichgültig, sondern mit großem Erbarmen blickt er auf die armen, verführten Seelen. So ist unser Blick zu den anderen. Nicht sich ärgern, weil dieser so blöd ist und so böse ist, sondern dass er ein armes, krankes Kind ist, das Erbarmen und Mitleid verdient und ich versuche ihn von seiner Krankheit zu heilen. Indem ich natürlich die Krankheit hasse und versuche, gegen diese Krankheit zu kämpfen mit allen Mitteln. Und deshalb ist es wichtig, dass wir wissen, was ist Freimaurerei, was ist die falsche Religion. Aber dann eben, um den anderen davon zu befreien. Seht? Und deshalb, der heilige Maximilian scheut sich nicht, selbst die Todfeinde der Kirche mit großer Freundlichkeit und Herzlichkeit anzusprechen. Freimaurer, Juden, Heretiker. Er sagt, jede einzelne Seele ist von unendlichem Wert. Also lohnt es sich alle Mühen, um auch nur eine einzige Seele für die Immaculata zu gewinnen. Einmal hörte er einen jungen Japaner, der sich im japanischen Nipukalanov bekehrt hatte, sagen, wenn ihr nicht gekommen wäret, dann wäre ich jetzt noch ein Heide. Und dann schreibt er, diese Worte waren voll Ehrlichkeit und Dankbarkeit zur Immaculata und zu uns, ihren Werkzeugen, dass unvermittelt solche Gedanken in den Kopf stiegen. Selbst wenn niemand anders sich bekehrte, außer diesem einen, hätten sich die bisherigen Mühen gelohnt und man hätte noch viel mehr opfern können, handelt es sich doch um eine unsterbliche Seele. Das ist der Blick des Christen. Unsterbliche Seele, für immer und ewig. Das ist genau das, was der Ritter der Immaculata und das, was die Mutter Gottes eben verlangt von ihren Kindern. Die Mutter Gottes Sie spricht von der Bekehrung. Sie spricht nicht von der Verdammung der Sünder. Sie spricht nicht, dass man sich darüber ärgert, sondern dass man sie innig für sie betet, für ihre Bekehrung. Und sie geht genauso wie der heilige Maximilian weit. Sie geht bis zu den Todfeinden der Kirche. Das sind die Kommunisten, die Irrtümer Russlands. Und sie will gerade dieses Russland so von den Irrtümern zersetzt und zerfressen, ihrem unbefleckten Herzen geweiht haben. Das heißt genau nichts anderes, dass die Nächstenliebe besteht darin, dass je schlimmer der andere ist, je elender, je furchtbarer sein Werk, solange er hier auf der Erde lebt, gibt ihm die Mutter Gottes nicht auf. Und gerade sollst du gerade den Allerschlimmsten dann ihrem unbefleckten Herzen eben zu schenken, zu ihren Füßen legen. Das ist die MI, das ist Fatima. In diesem Sinn müssen wir ganz klar wissen, dass die Nächstenliebe nur in ihr und mit ihr möglich ist. Wir werden nie Gottes Liebe, Gott lieben aus ganzem Herzen ohne sie, das haben wir gestern gesehen, und auch den Nächsten schon gar nicht. Wie tut sie das? Schauen Sie, wenn Sie sich der Mutter Gottes schenken, jetzt nehmen Sie mal an, Sie sind Ritter der Immaculata oder Sie haben sicher schon die Weihe vom heiligen Grignion de Montfort gemacht oder Sie bereiten sich vor. Ich lade Sie ganz herzlich dazu ein. Das ist ein ganz wichtiger Akt im christlichen Leben, im christlich-katholischen Leben. Das heißt, Sie gehören der Mutter Gottes. Und jetzt nehmen Sie das wahr, Mutter, bitte lehre mich, Gott und den Nächsten zu lieben. Wenn wir sie bitten, wenn wir in der Gegenwart Mariens leben, wenn wir sie oft, oft, oft anrufen, Maria, Maria, nur das Wort Maria aus Liebe gesagt oder gedacht, immer wieder bei ihr zu sein, wie das Kind bei der Mutter und sich von ihr führen lassen. Lass dich von Maria führen. Das ist der Inhalt dieses kleinen Büchleins im Übrigen, das die meisten von Ihnen haben. Und dann, was geschieht? Dann mit der Zeit wird sie in unserem Kopf Dinge machen, die wir sonst nie gemacht hätten. Auf einmal, wo ich bisher immer die anderen als Monster und als Störfaktoren gesehen habe, auf einmal sitze ich im Flugzeug und schaue diese Leute da an. Hier ist ein Mohammedaner, hier ist ein Jude, hier ist ein Buddhist und dort ist noch einer. Auf einmal sehe ich, ja, die könnten mich eigentlich, bisher haben die mich alle eigentlich geärgert, unsterbliche Seelen. Jesus, Maria, ich liebe euch, rette diese Seele. Das gibt's gar nicht. Da kommt man plötzlich auf eine ganz Rinde, dann beginnt man diese Seelen zu lieben, Mitleid zu haben mit diesem armen Tropfmann, der jetzt einfach an seinen Buddha glaubt, an dieses Ding, nicht? Also das ist ja unmöglich. Und dann sehen Sie, das ist genau, was Maximilian Kolbe erlebt hat. Er hat die ganze Welt durchstreift, durch seine Reisen nach Asien und hat so viele Menschen gesehen. Und dann sagt er so ganz klar, ja, wisst ihr, dass so viele Menschen auf Erden Gott noch nicht kennen, die Immaculata nicht kennen und deshalb sich des Öfteren fragen, warum sie überhaupt in dieser Welt leben? Sie wissen nicht, dass das Ziel der Menschen der Herrgott ist, dass alles auf Erden nur Mittel ist, um Gott zu erreichen in der Ewigkeit im Himmel. Sie wissen nicht, dass die Mutter aller Gnaden, die geistliche Mutter aller Menschen, Maria, die Unbefleckte ist, dass sie sich Gott am allerschnellsten und allerleichtesten nahen, wenn sie zu ihr fliehen und sie lieben. Und immer wieder sagt er, wie furchtbar ist es, die ganzen Leute, sie wissen nicht, sie haben eine Mutter, die sie liebt, die ihre Bekehrung und ihr Glück will. Sie haben nicht einmal eine Ahnung davon. O Immaculata, wann endlich wirst du in den Herzen aller und jedes Einzelnen herrschen? Wann endlich werden alle Bewohner der Erde dich als Mutter und den himmlischen Vater als Vater anerkennen? Das ist Nächstenliebe, so hat er gelebt. Diesen selben Geist finden Sie bei allen großen Heiligen, bei der heiligen Theresia von Jesus Jesu, beim heiligen Franz Xaver vorher. Sonst wäre der nie durch ganz Asien gereist und hätte alle versucht zu bekehren und hat so viele bekehrt. Ein Mann, das war ein Ein-Mann-Unternehmen und Millionen Leute. Das ist es eben. Die Mutter Gottes ist so großherzig, wenn sich jemand ihr hingibt. Und da braucht er nicht irgendein besonderes Käpsele zu sein. Die Kinder von Fatima sind das beste Beispiel. Die sind noch nicht mal 10 Jahre alt geworden und konnten nicht das Gymnasium besuchen, haben das Abitur nicht gemacht. So. Deshalb, die Mutter Gottes, sie stiftet und gebiert in uns die Liebe zum Nächsten. Nicht? Sie macht uns darauf aufmerksam, dass diese Nummer, die ich bisher gesehen habe, diese Person, die auf der anderen Seite in einem Zugabteil sitzt oder im Flughafen oder weiß ich was, unsterbliche Seelen sind. Und dann kommt es, statt dass ich meine Zeit vergehe. Verstehen Sie, meine Freunde, es ist so furchtbar, wenn ich sowas lese, nicht? Und manchmal bin ich halt müde. Hundsmüd, und dann sitzt es in einem Flugzeug und schläfst, nicht? Oder halb schläfst und versucht zu beten, aber der Kopf ist halt völlig leer. Und du denkst halt an nichts und dann siehst du das und dann denkst du an alles Mögliche, nichts Gescheites, sagen wir mal so. Dann kommst du aus dem Flugzeug raus und anschließend denkst, Menschenskind, was hast du jetzt eigentlich gemacht? Und dann überlegt man sich mal, nein, das muss anders werden. Und dann sitzt du in Erwartung des Flugzeugs Nummer 2 und sagst der Mutter Gottes, jetzt muss ich endlich mal wirklich dein Ritter sein. Jetzt passe ich auf. Hilf mir bitte. Bilbe, hilf mir jetzt, dass ich so den Nächsten sehe, wie du es willst. Dass ich Nächstenliebe übe. Und dann kommt irgendein Mann und kommt zu mir. In Indien ist es sehr schön. Ganz trauriges Gesicht. Sitzt sich dahin und ich gucke ihn an. In Indien ist es sehr schön. Ne? So ist es da. Es ist wunderbar. Der lächelt mich an, genau. Weil als Priester nicht, obwohl es wahrscheinlich ein Hindu ist oder sonst was, ein Lächeln, das wird mit einem Lächeln beantwortet. Und dann habe ich gesagt, so dieses Lächeln, jetzt Mutter Gottes, Jesus, Maria, ich liebe euch, rettet diese Seele. So ungefähr. So habe ich das gesagt und nach einer Weile ist man weggegangen und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist ja jetzt richtig so. Und dann dran gedacht, vorherigen Flugzeugen, vorherigen Aufenthalt, nichts gedacht. Nichts. Einfach nur wie eine dumme Kuh da gesessen. So, und jetzt kommt hier raus, Medaille. Thank you, Father. Thank you. Pray. Hail Mary. Hail Mary. Full of grace. Once more. Hail Mary, full of grace. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnaden. Dann habe ich gesagt, jetzt muss ich schnell auf dem Flugzeug. Pray for us, pray for me. Pray for me, pray for me, pray for me. Okay, bye bye. So. Und dann habe ich gesagt, jetzt hast du was Gescheites getan. Nicht? Wir können in unserem Leben einfach dahin vegetieren, wie die Kühe da drüben oder die Katzen da drum. Und das machen wir leider meistens. Hingegen könnten wir diese Zeit, die wir da benutzen, um an irgendeinen Mist zu denken oder ein Computerspiel zu spielen oder einfach alles nur hinzuvegetieren, unseren Geist ein bisschen nicht nur anstrengen, sondern einfach den Rhythmus da einzugeben und regelmäßig anzufangen, immer mehr und immer öfters, wenn ich irgendjemand sehe, Jesus, Maria, ich liebe euch, rettet Seelen. In dem Augenblick, wo ich Jesus, Maria sage, da wird alles Licht in mir und dann geht sehr oft meine gute Stimmung, die schwarzen Wolken, die irgendwo in meinem Kopf hängen, die gehen von alleine weg. Das hilft mir. Je mehr du für den anderen betest oder je mehr du für den anderen betest, betest du für dich zweimal und doppelt, sagen die Heiligen. Und das kann nur die Mutter Gottes uns lehren. Das ist die liebste Mutter, die will das. Aber ich muss natürlich in ihre Schule gehen. Und dann will sie uns weiter ernähren und erziehen in die Nächstenliebe. Und sie beschützen und erhalten. Weil es ist leicht zu sagen hier, die Nächstenliebe, aber wissen Sie, wo die Nächstenliebe am schlimmsten und am schwierigsten ist? Es ist in meinen vier Wänden. Die Nächstenliebe gegenüber meinen Nächsten, das ist das Allerschlimmste, nicht? Denn da sind wir da gewöhnt, wir sind ja so enttäuscht, dass der ganze Nächste so enttäuschend ist und so weiter und so fort. Und dann wird's schwierig. Oder insbesondere, wenn Sie jemanden lieben, wenn Sie einen Akt der Nächstenliebe tun und der gibt immer negative Antwort. Der ist gleichgültig, der ist böse, es gibt sich nichts, es wird immer noch schlimmer. Da kann unsere Liebe sehr schnell erkalten. Wenn man entmutigt ist, wenn man auf Widerstand stößt, dann Gleichgültigkeit, Nachlässigkeit von anderen üben. Jetzt habe ich schon so viel von den Gebeten, jetzt reicht's. Oder so ungefähr. Und da grummelt man nicht oder sagt zum Heiligen, Mutter Gottes, ich bete so viel für den und es wird immer noch schlimmer. Du hast mich nicht lieb und so. So darf es nicht sein. Und das gibt die Mutter Gottes. Sie erhält und beschützt unsere Nächstenliebe. Denn es muss etwas kosten. Wenn es nichts kostet, wenn es nur so einfach ein kleines Plätschern ist, dann werden wir uns nicht gewahr, wie groß die Gnade ist, eine Seele retten zu dürfen. Und dann vermehrt sie und veredelt unsere Nächstenliebe. Das alles geschieht durch das unbefleckte Herz Mariens. Seht, insofern, wie Sie sehen, diese Worte des heiligen Maximilians, diese erfrischende Weise, wie er mit seinen Rittern umgeht und sie schult, jetzt ganz konkret auf verschiedenste Art und Weise den nächsten Leben, mit verschiedenen, sagen wir mal, Gleichnissen bis zur Kalaschnikow, wo man den anderen bombardiert mit Stoßgebeten. Oder die Kugeln der Immaculata, die wunderbaren Medaillen verteilt, aber richtig verteilt. Das sagt die Mutter Gottes in Fatima direkt nicht. Dort gibt sie die große Linie, aber das Detail, das ganz frische, erfrischende Detail, wie das alles genau geht, das kriegen wir besonders in der MI mit. Aber das kommt in einem anderen Vortrag. Jetzt betrachten Sie ein bisschen über dieses Thema. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.